Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum letzten Info im August auf Rabe. Heute dreht sich das Rabe Info um eine starke Frau und den 12. Mann. Und das tönt dann so.
Gertrud Wocker, finde ich, ist eine von diesen grosse Figuren, wo sehr wenig man findet und auch sehr wenig Leute etwas darüber wissen, die aber enorm viel geleistet hat in den 90 Jahren, wo sie gelebt hat.
Gertrud Wocker war eine begabte Chemikerin und prägend für die Frauen- und Friedensbewegung. Der Künstler Fabian Schicke widmet ihr dieses Wochenende eine biografische Installation auf der Warmbächli-Brache. Wir haben schon mal reingehört. Und danach tönt es dann bei uns so.
In diesen 10 Jahren, wenn wir zurückschauen, hat es einige brenzlige Situationen gegeben. Man muss trotz allem sagen, es ist alles einigermaßen im Rahmen geblieben. Also etliche Konfliktherde haben sich in dem Sinn in der letzten Zeit entschärft und das ist eigentlich eine positive Entwicklung. Deshalb brenzlige Situationen sind eigentlich im Abnehmen.
Seit 10 Jahren sorgen die Fanarbeiter der Berner Young Boys für eine gute Stimmung im und ums Fußballstadion. Wir haben die Jubilaren Lukas Meier und Jonas Niederhauser getroffen. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Zuerst zu den Nachrichten. Heute Abend tagen im Berner Stadtrat zum ersten Mal seit der Einführung des Frauenstimmrechts vor 46 Jahren mehr Frauen als Männer. Ab heute sitzen im Stadtparlament nämlich 41 Frauen, 39 Männern gegenüber. Möglich geworden ist das, weil seit den Wahlen vor einem Jahr bereits 5 Stadtratsmitglieder zurückgetreten sind. In 3 Fällen rückten auf einen Männersitz jeweils eine Frau nach. Die Berner Regierungsratswahlen dürften sehr langweilig werden. Gestern haben auch noch die Grünen ihre Kandidatin bekannt gegeben. Sie steigen mit der Nationalrätin Christine Häsler ins Rennen. Wenn es bei den mehrheitlich bürgerlich-konservativen Wähler und Wählerinnen im Kanton Bern nicht zu einem großen Umdenken kommt, steht der neue Regierungsrat schon jetzt fest, also ein halbes Jahr, bevor es überhaupt zur Wahl kommt. Nach den Wahlen im März besteht er höchstwahrscheinlich aus 4 Rechtsbürgerlichen, nämlich Beatrice Simon von der BDP, Philipp Müller von der FDP sowie Christoph Neuhaus und Pierre-Alain Schneck, beide von der SVP. Von der SP werden Christoph Ammann und Evi Allemann mit großer Wahrscheinlichkeit gewählt und von den Grünen Christine Häsler. Nur eine klitzekleine Chance hat der Bernjurassier Christoph Gagnebin von der SP. Er müsste Pierre-Alain Schneck aus dem Amt verdrängen. Das ist schwierig, weil im Kanton Bern praktisch nie ein bisheriger abgewählt wurde. Obwohl Schneck äußerst umstritten ist, dürfte er auf genug Stimmen aus dem bürgerlichen Lager zählen können. Ebenfalls praktisch null Chance auf einen Regierungssitz haben die Mitteparteien EVP und Grünliberale. Wie die SRF-Rundschau gestern aufgedeckt hat, haben Schweizer Goldraffinerien jahrelang Geschäfte mit dem Regime in Eritrea gemacht. Dabei ging es um mehrere 100 Millionen Franken. Politiker und Politikerinnen von links bis rechts reagieren entsetzt über diese Enthüllung. Der Bund nimmt nur vage Stellung und behauptet, er setze sich für mehr Transparenz im Rohstoffhandel ein. Ob er von diesem Handel gewusst hat, lässt er offen. In Eritrea herrscht ein autoritäres Regime und Präsident Isaias Afwerki. Zahlreiche Menschen werden zur Zwangsarbeit gezwungen im Rahmen ihres unbefristeten Militärdienstes. Laut Aussagen eines geflüchteten Eritreers arbeiten in der von der Rundschau porträtierten Goldmine 80% der Minenarbeiter unter Zwang. Die Arbeitsbedingungen seien sehr unmenschlich. Viele Menschen seien in den Minen schon gestorben. Immer noch offline ist links unten in die Media in Deutschland. Doch die Betreiber und Betreiberinnen der linken News-Plattform wehren sich nun gegen die Justiz. Wie sie gestern bekannt gegeben haben, reichen sie eine Beschwerde ein gegen das Vorgehen der Behörden, also gegen Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmungen. Außerdem klagen sie gegen das Verbot der Internetseite. Seit Anfang der Nullerjahre existiert weltweit die alternative Medienplattform Indymedia mit Ablegern in diversen Ländern. Der deutschen Plattform links unten Indymedia werfen die Behörden vor, sie würde gewalttätige Linksradikale unterstützen. Sympathisanten und Sympathisantinnen der Internetplattform hingegen sehen das Vorgehen der Behörden als einen propagandistischen Akt im deutschen Wahlkampf. Mehr Hintergründe zum Thema gibt's dann morgen hier im Rabe Info. Wir bleiben noch gerade beim Thema Beschwerden gegen Behördenwillkür. Die digitale Gesellschaft der Schweiz reicht eine Beschwerde gegen die Massenüberwachung der Bevölkerung ein. Ab morgen tritt das neue Nachrichtendienstgesetz in Kraft. Der Schweizer Geheimdienst NDB kann ab sofort jede Benutzerin und jeden Benutzer des Internets in der Schweiz ganz einfach überwachen. Was hinter der Beschwerde gegen diese Praxis steckt, erklärt uns jetzt der Internetjurist und Sprecher der digitalen Gesellschaft Martin Steiger.
Wir erheben Beschwerde gegen die Kabelaufklärung. Das ist eine weitere Form der Massenüberwachung. Mit der Kabelaufklärung müssen Swisscom und die anderen Telekomunternehmen dem Geheimdienst eigentlich den gesamten Internetverkehr, auch die Inhalte, zur Verfügung stellen. Dann erhält der Geheimdienst diese Daten, da wird nach Stichworten gesucht, da wird sortiert, aber da sind wir alle betroffen, wir alle sind verdächtig.
Begründet wird diese Überwachung natürlich mit der Prävention von Verbrechen, von Terrorismus. Was ist denn so problematisch daran, wenn der Geheimdienst die Glasfasernetze überwacht?
Problematisch ist, dass wir alle überwacht werden, obwohl es gar keinen Anlass gibt. Es gibt keinen Grund, dass Sie und ich verdächtig sein sollten, sondern im traditionellen Rechtsstaat, da werden Personen, die verdächtig sind, überwacht. Und hier ist das nun anders. Es wird einfach der gesamte Internetverkehr überwacht, völlig undifferenziert. Das geht aus unserer Sicht nicht. Das verstößt gegen die Grund- und Menschenrechte.
Wie genau funktioniert das jetzt juristisch, wenn Sie diese Beschwerde einreichen? Was machen Sie genau und was planen Sie?
In einem ersten Schritt gelangen wir nun an den Nachrichtendienst des Bundes, an den Geheimdienst. Und wir fordern ihn auf, er solle die Kabelaufklärung unterlassen. Da wird er Stellung nehmen müssen und wenn er dem Besuch nicht entspricht, dann stehen Rechtsmittel zur Verfügung. Wir müssen uns also nicht vom Geheimdienst mit irgendeiner Antwort abspeisen lassen, sondern können das dann auch den Gerichten vorlegen.
Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der Geheimdienst nichts unternehmen wird auf diese Beschwerde. Er wird wahrscheinlich reagieren, aber die Kabelüberwachung nicht aussetzen. Wie konkret können Sie dann gerichtlich noch etwas erreichen?
Wir würden uns natürlich gerne positiv überraschen lassen, aber ja, vermutlich stimmt Ihre Einschätzung. Der nächste Schritt wäre dann voraussichtlich eine Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht als nächste Instanz. Und wenn wir dort keinen Erfolg haben, können wir in der Schweiz ans Bundesgericht gelangen. Und wenn das immer noch nicht funktionieren sollte, dann steht immer noch der Gang zum Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg offen.
Das sagt Martin Steiger, er ist Internetjurist und Sprecher der Digitalen Gesellschaft Schweiz. Wir kommen noch zum Wetter. Die Prognosen da sind schnell gemacht. Heute und in den nächsten Tagen gibt es Regen, Regen und nochmal Regen mit kurzen, trockenen Abschnitten. Erst am Sonntag dürfte sich die Sonne wieder zeigen. Auch bei den Temperaturen können wir uns vom Sommer verabschieden. Es kühlt ab auf unter 15 Grad. Auch da ab Sonntag dürften die Temperaturen wieder etwas steigen. Allerdings verharren sie unter 20 Grad.
Rabe Info. Kultur.
Nichts Geringeres als eine Heldin sei sie gewesen, sagt der Künstler Fabian Schicke. Gertrud Wocker, Biochemikerin, Frauenrechtlerin und engagierte Pazifistin. Während einer Recherche für ein Theaterprojekt ist Tschike auf Gertrud Wocker gestoßen. Erstaunt war er, dass über diese Frau nur wenig bekannt ist. Das, obwohl sie Anfang des 20. Jahrhunderts die Frauen- und Friedensbewegung maßgeblich mitgeprägt hat. Darüber hinaus war Gertrud Wocker eine brillante Wissenschaftlerin, welche für die heutige Biochemie enorm wichtige Arbeit geleistet hat. Nun hat Fabian Tschike Gertrud Wocker eine Installation gewidmet. Diese wird dieses Wochenende auf der Warmbächli-Brache gezeigt. Gisela Feutz hat mit Fabian Tschike darüber gesprochen, warum Gertrud Wocker für ihn eine Heldin ist.
Sie hat zu einer Zeit, wo die Militarisierung und der Wille, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen, nie so gross war wie in der Menschheitsgeschichte. Also eben zwischen den zwei Weltkriegen hat sie sehr konsequent als Frau, als Chemikerin in einem Umfeld, wo ihr sehr feindlich gesinnt war, konsequent gegen den Krieg und gegen Gaskrieg, natürlich eben auch mit ihrem Hintergrund als Chemikerin, angeschrieben, angekämpft, angeredet. Und das macht sie für mich zu einer Heldin, die eigentlich zu einer Zeit, wo eben alles gegen sie spricht und wo sie auch sowohl von der Universität wie vom Wissenschaftsbetrieb, wie vom ganzen Militär, vom Schweizer Militär, von den Deutschen, von den Amerikanern angefeindet worden ist, bis zu Morddrohungen, alles einfach konsequent weitermacht. Und das macht sie für mich zu einer grossen Heldin.
Wir haben an den ewigen Fortschritt geglaubt. Darum haben wir gelebt. Und darum meinten wir, unser Leben habe einen Sinn. Und nun spüren wir auf einmal, dass es gar keinen Sinn hat. Dass wir lernen, dass wir denken, dass wir arbeiten. Für nichts und wieder nichts. Für eine Welt in Trümmern. Für ein im Giftgasnebel, im Flammenmeer von Phosphor und Explosivbomben zu Tode gemartetes Geschlecht. Wenn der nächste Krieg, der wissenschaftliche Krieg, herangekommen ist.
Das Leben der Gertrud Wocker war ein bewegtes. Geboren wurde sie vor rund 130 Jahren in Bern und hier hat sie dann auch die meiste Zeit ihres Lebens verbracht, als Chemikerin geforscht und trotz widrigen Umständen für eine friedliche Welt gekämpft. Dieser Kampf gegen Militarismus und Nationalismus sei auch für ihn als Kunstschaffenden spannend auszuloten, sagt Fabian Tschike.
Ich denke, das ist sicher auch das, was das grösste Dramapotenzial hat, auch in ihrem Leben, weil natürlich aufgrund von dieser Aktivität, wie das zu dieser Zeit ja auch üblich war, dass Frauen, die sich eben sehr stark geäussert haben, sehr oft für psychisch krank erklärt worden sind. Das war bei ihr auch der Fall gewesen. Ihr ist Verfolgungswahn unterstellt worden. Andererseits, was ich halt bei ihr krass finde, ist, dass sie wirklich als Wissenschaftlerin neben dieser ganzen pazifistischen Geschichte enorm erfolgreich war. Wahrscheinlich als Mann einen Nobelpreis gewonnen hat.
Fabian Tschike kommt ursprünglich aus der bildenden Kunst und hat schon diverse Videoinstallationen erschaffen. Daneben steht Tschike mit einem Bein in der Musik, ist er doch Mitglied des Basler Pop-Unternehmens der Bianca Story und hat auch eigene Musiktheaterstücke erarbeitet. Entsprechend spielt Musik auch in seiner Installation über Gertrud Wocker eine wichtige Rolle. Sowieso handelt es sich nicht um eine gängige Videoinstallation, wie man sie in Museen kenne.
Man muss auch zu dieser Installation auch sagen, dass vielleicht die Installation nicht nur die richtige Bezeichnung dafür ist, weil es auch eine theatrale Angelegenheit ist. Es ist eine Art, man könnte auch sagen, es ist ein Dokumentarfilm, der auf drei Screens spielt, der live von Musikern vertont wird. Es ist nicht eine klassische Installation, wie man das im Museum antrifft, wo in einem Loop läuft, sondern es hat einen ganz klaren Anfang und ein ganz klares Ende.
Live vertont wird die biografische Installation von Viktor Moser und Fabian Gisler. Die beiden hätten sich erst vor kurzem zum Duo Gisler und Moser zusammengetan und würden New Romantic Noise fabrizieren. Eine sehr filmische Musik, sagt Fabian Tschike. Und genau deswegen passe sie perfekt zu dem, was auf den drei Bildschirmen passieren werde. Auf besagten Bildschirmen wird ein Einblick in das Leben der Gertrud Wocker gegeben. Das Material für seine dokumentarische Installation hat sich Fabian Tschike aus verschiedenen Quellen beschafft.
Teilweise ist es Archivmaterial. Ich habe mit der Martha Gosteli Stiftung, das ist eine Stiftung, die die Frauengeschichte der letzten 200 Jahre aufgearbeitet hat, habe ich viel Material bekommen über Gertrud Wocker, Bildmaterial, Brief, Fotomaterial. Es gibt eine Biografie von der Gerrit von Leitner. Sie ist enorm umfangreich, aber sehr diffus. Die habe ich probiert, ihre Geschichte so in eine Form zu bringen, dass man sie auch versteht. Es gibt auf dem Internet sehr wenig Material. Es ist teilweise auch mit Found Footage geschafft. Es ist teilweise mit eigenen Aufnahmen. Ich habe am Thunersee gefilmt, dort, wo sie gewohnt hat, Gertrud Wocker, also wo sie ein Häuschen hatte, in Merlingen am Thunersee. Das war sehr lustig, als ich dort filmen. In diesem Moment war wunderschönes Wetter und dann ist ein riesiger Sturm über den Thunersee gekommen. Und jeder, der das schon mal gesehen hat über dem Thunersee, wenn ein Sturm kommt, das ist ziemlich impressive. Also so Bilder sind auch dabei. Es sind auch Bilder von der Universität Bern dabei, also auch jetzt aktuell aufgenommene Bilder.
Gertrud Wocker starb 1978 im Alter von 90 Jahren in Marin im Kanton Neuenburg. Zeitlebens hat sich die begabte Chemikerin für die Rechte von Frauen und für eine friedlichere Welt eingesetzt. Der nächste Krieg, der wissenschaftliche Krieg, werde der letzte sein, hat Wocker einst gewarnt. Mahnende Worte, die in einer Zeit, in welcher Großmächte und Irre über Atombomben verfügen, so rein gar nichts an Aktualität verloren haben.
Es wird der letzte Krieg sein, wenn seine teuflischen Zerstörungsmittel, wie dies wohl anzunehmen ist, ungehemmt zur Auswirkung kommen und wenn, wie im vergangenen Krieg, Volk um Volk in die Katastrophe hineingerissen wird. Die Weltgeschichte ist dann zu Ende. Der Vorhang fällt und Mephisto schreibt darauf mit hämischem Grinsen das Wort Homo sapiens, den Namen, den sich der Mensch selbst im Hochgefühl seiner Weisheit gegeben hat. Der Mensch, der doch so dumm war, dass er nicht einmal verstanden hat zu leben.
Die biografische Installation von Fabian Schicke über die Chemikerin, Frauenrechtlerin und Friedensaktivistin Gertrud Wocker wird am Freitag und Samstag am 1. und 2. September auf der Warmbächli-Brache gezeigt. Genaue Infos gibt es wie immer auf unserer Homepage info.rabe.ch.
Rabe Info.
Zur Einstimmung auf den nächsten Beitrag gibt's jetzt ein bisschen Musik.
Und alt dick zusammen, hey, das ist doch Sonnenklar.
So tönt es Wochenende für Wochenende, wenn die Fankurve des BSC Young Boys in Stimmung kommt. Jahrelang hatten sie ein miserables Image, die IB-Fans. Von vielen Medien wurden sie als Hooligans verschrien. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Nicht zuletzt auch dank dem unermüdlichen Einsatz der professionellen Fanarbeit hat sich das Bild gewandelt. Nicht nur ihr Image haben die IB-Fans verändert, sondern sie sind tatsächlich auch ein wenig friedlicher geworden, ohne dabei ihre Leidenschaft für den im Moment ewigen Zweiten der Schweizer Fußballmeisterschaft zu verlieren. Jetzt feiert die Fanarbeit von IB ihr 10-jähriges Bestehen. Ich habe den langjährigen Fanarbeiter, SP-Stadtrat und Gründer der IB-Fanarbeit Lukas Meier sowie den neuen Fanarbeiter Jonas Niederhauser getroffen in der Halbzeit im Lokal der Berner Fußballfans.
Ja, wir begleiten die Fans bei den Spielen grundsätzlich eigentlich. Das ist die Hauptarbeitszeit ist an den Spielen. Wir sind immer zu zweit an allen Spielen der Berner Young Boys. Wir unterstützen die Fans in ihren Interessen. Wir vertreten ihre Interessen gegenüber anderen Organisationen, gegenüber IB, gegenüber der Öffentlichkeit. Wir schauen, dass Anliegen der Fans vielleicht am richtigen Ort platziert werden oder wir unterstützen sie in juristischen Angelegenheiten. Wir schauen, dass objektiv berichtet wird über Fans in den Medien, was nicht immer der Fall ist zum Beispiel. Und wir sind auch für persönliche Anliegen der Fans da, mit einer guten Beziehung zu den Fans. Sind wir auch da, wenn irgendetwas ansteht, ja.
Lukas Meier, Sie sind seit 10 Jahren, seit den Anfängen dabei, einer der Fanarbeiter der Berner Young Boys. Warum hatte man vor 10 Jahren überhaupt die Idee, so etwas zu schaffen wie die Fanarbeit?
Ja, die Fans jetzt speziell gerade bei IB sind in ungefähr 30 Fangruppierungen organisiert. Es hat keinen direkten Ansprechpartner gegeben und schlussendlich die Fans hatten genug zu tun mit eigenen Angelegenheiten und wollten sich eigentlich professionell vertreten lassen. Man hat dann auch in Deutschland gesehen, dort gibt es das schon seit Ende 80er Jahre, dass soziale Arbeit im Umfeld von Fußball und Fußballjugend, Fußballfans stattfindet. Das ist eigentlich ein Erfolgsmodell, das wir kopiert haben oder ein bisschen adaptiert haben in der Schweiz. Und dann haben die Fans in Bern gesagt, nein, wir wollen vertreten werden, wir möchten eine Organisation wie die Fanarbeit gründen, also ist auf Initiative der Fans entstanden, dass sich jemand rein nur um diese Anliegen kümmert und das mit einem professionellen, sozialarbeiterischen Ansatz.
Jonas Niederhauser hat es soeben erwähnt, die Fans stehen in den Medien oft schlecht da, vor allem wenn es zu Gewaltausbrüchen kommt, wenn es zu Konfrontationen mit anderen Fans kommt. Haben diese 10 Jahre Fanarbeit daran etwas geändert? Also einerseits, dass die Medien positiver über die Fans berichten, aber dass auch die Fans weniger Probleme machen.
Ja, ich denke, in der Öffentlichkeit nach einer ganz langen Phase nur negativer Berichterstattung und sehr undifferenzierte Berichterstattung, muss man sagen, wird heute schon etwas besser unterschieden oder auch verhältnismäßiger berichtet. Da ich denke, das ist schon etwas, das wir erreicht haben. Natürlich nicht alleine, es hat einen öffentlichen Diskurs gegeben, wie man mit Sportfans umgeht oder wie diese dargestellt werden. Ich denke, das ist sicher eine wichtige Sache, dass wir mitunter auch Gegensteuer gegeben haben, mit Fakten und unseren Projekten doch etwas dazu beigetragen haben, dass diese öffentliche Diskussion besser verläuft. Es ist ja nicht so, dass eben keine Probleme mehr da sind. Das ist, denke ich, ein jugendspezifisches Problem. Gerade in der aktiven Fankultur, wo sich Jugendliche Grenzen austesten und sich auch ihr eigenes Territorium ein bisschen abstecken und das Erwachsenwerden dort ein bisschen austesten, ist es logisch, dass es zu Konflikten kommt. Weil im Fußball ist es ja schön, diese vielen Anspruchsgruppen, die auf ganz engem Raum aufeinandertreffen, sei es die VIP-Zone über Familiensektor bis eben aktive Fankurve und noch ganz viele, sage ich jetzt, ruhige normale Fans, ist ja sehr spannend, wie viel es da auf kleinem Feld an Interessen zusammenkommt und das muss man immer aus tarieren. Deshalb heute in der öffentlichen Meinung und auch in unserem Gespräch mit den Paaren ist es wirklich klar, es ist eine ganz kleine Minderheit, die rein nur auf Gewalt aus ist. Wir haben halt sehr viel auch mit situativer Gewalt zu tun und eben einem Jugend- oder sage ich altersspezifischen Phänomen. Und das wird, solange es Fußball und Fankultur in dieser Ausformung gibt, immer ein bisschen auch ein Teil des Ganzen bleiben. Selbstverständlich arbeiten wir mittel- und langfristig daran, diese negativen Begleiterscheinungen zu minimieren.
Wie ist eigentlich das Verhältnis zum Club, zu BSC Young Boys? Erhält ihr von dort Unterstützung?
Also wir sitzen mit IBE oder mit gewissen Leuten von IBE regelmäßig zusammen, machen Rückblicke, was geschehen ist, wird aufgearbeitet. Wir schauen, was aktuell läuft und was in Zukunft vielleicht besser werden muss. So. Wir sind eigentlich in regen Kontakt. Wir treffen uns auch eigentlich an jedem Spiel mit gewissen Leuten. Ja, da ist eigentlich ein guter Austausch, kann man so sagen. Ja.
Das ist so, wir sind angestellt, also wir haben in dem Sinne Lohnansatz wie ein städtischer Sozialarbeiter. Also es ist so, wir haben Teilzeitpensen, ich bin 50 angestellt, Jonas aktuell 30 und wir haben auch noch eine Projektassistenzstelle. Und finanziert wird die Fanarbeit zum ganz großen Teil von eBay, vom Club. Und das ist natürlich eine hervorragende Unterstützung. Ohne diese finanzielle und auch kooperative Art wäre natürlich Fanarbeit gar nicht möglich, das ist klar. Nebenbei werden wir auch noch von Stadt und Kanton unterstützt und die beiden Fandachverbände von eBay finanzieren die Fanarbeit ebenfalls.
Es gibt eben sehr viele verschiedene Fans von eBay. Es gibt Leute, die eben auch mal austicken, vor allem wenn eBay wieder mal völlig sinnlos verliert, was ja immer wieder passiert. Ein ewiges Leiden ist das. Kam es auch schon zu brenzligen Situationen als Fanarbeiter?
Also ich bin jetzt erst seit vielleicht 5 oder 6 Spielen dabei. Es gab auch schon jetzt in diesen Spielen gewisse Situationen, wo man einen ruhigen Kopf bewahren musste, ja. Aber ich denke, da kann Lukas ein bisschen mehr dazu sagen.
Ja, ich denke, das ist als vermittelnde, unabhängige Stelle oder als Fanarbeiter, wenn wir immer zu zweit sind, wir eigentlich immer dort präsent, wo es tendenziell auch zu Konflikten kommen kann. Und die versuchen wir dann meistens noch mittels Dialog zu entschärfen. Das ist leider nicht immer möglich. Dann muss man sagen, es gibt in diesen 10 Jahren, wenn wir zurückschauen, hat es einige brenzlige Situationen gegeben. Man muss trotz allem sagen, es ist alles einigermaßen im Rahmen geblieben. Also wenn es gerade sagen, es ist immer eine sehr kurze und heftige Sache manchmal. Und in der Tendenz haben sich Spiele doch eingependelt. Der Fan weiß, was ihn erwartet. Früher war es noch relativ mit einem mulmigen Gefühl, ist man auswärts gereist, weil es überall etwas anders ablief. Sei es mit Polizei, mit Stadionbetreibern und so weiter. Oder mit gegnerischen Fans, war immer eine Wundertüte und das nicht nur im positiven Sinn. Und heute hat sich eine Professionalisierung eingestellt auf Seiten Stadionbetreiber, auf Seiten Liga, auch die Polizeikorps. Wir sind jetzt auch schlussendlich mit allen Partnern auch im Dialog, in der Zusammenarbeit. Man schaut an, was man besser machen kann, sei es am Eingang, wo man kritische Situationen, man hat selbstverständlich nicht immer die gleichen Ansätze, die gleichen Meinungen, wie was abzulaufen hat. Es gibt da einfach Interessenkonflikte. Aber ich denke, wir sind auf einem sehr guten Weg in der Schweiz. Etliche Konfliktherde haben sich in dem Sinn in der letzten Zeit entschärft und das ist eigentlich eine positive Entwicklung. Deshalb brenzlige Situationen sind eigentlich im Abnehmen.
Es gab ja vor ein paar Jahren dieses sogenannte Hooligan-Konkordat, also eine Regelung von oben mit massiver Repression eigentlich gegen gewalttätige Fans vorzugehen oder der Polizei eben auch die Mittel dafür zu geben. Sie haben sich damals gegen dieses Hooligan-Konkordat gewehrt, also die IB-Fans haben dann beispielhaft gemeinsam mit den Thun-Fans und auch mit den SCB und Biel und anderen Eishockey-Fans Unterschriften gegen dieses Konkordat gesammelt an der Urne, aber kam es dann durch, trotz eurem Widerstand. Hat dieses Konkordat jetzt etwas auch zur Befriedung in den Stadien mitgeholfen?
Das ist eventuell etwas früh, dass man da wirklich eine verlässliche Aussage machen kann. Das verschärfte Konkordat, das ist jetzt trotzdem schon eine gewisse Zeit in Kraft natürlich. Das war im Februar 2014, dieses Referendum, das zustande gekommen ist. Obwohl die Ablehnung massiv war, natürlich eine gute Sache, dass sich Fans eben clubübergreifend, die Fankurven sich engagiert haben. Aber es ist zu früh, dies zu sagen, weil die Maßnahmen, die im verschärften Konkordat möglich sind, die kamen noch kaum je zur Anwendung. Das ist ja einer der Hauptkritikpunkte, die wir geäußert haben, neben der rechtsstaatlichen bedenklichen Art, dass dieses Konkordat inne hat, dass schlussendlich diese Maßnahmen und so weiter gar nicht umsetzbar sind. Also es war ja die Möglichkeit zu Kombi-Tickets und so weiter und so fort. Und also die schwierigen Maßnahmen, die man dann kaum umsetzen könnte, hat man bis jetzt noch gar nicht gesehen. Und man sieht es in Thun, wo immer wieder Maßnahmen durch den Sicherheitsdirektor erlassen werden, dass die Umsetzung dann schlichtweg kaum möglich ist und es mehr Probleme schafft, als es eigentlich löst. Und das ist, finde ich, das Wichtigste. Das Hooligan-Konkordat gibt eigentlich vor, gegen Gewalttäter vorzugehen. Es gibt eine Gewalttäter-Datenbank, aber wenn man die Straftaten ansieht, was ist, hauptsächlich sind dort Landfriedensbruch, der Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz drin. Also man hat dieses Gesetz, wirkt eigentlich gegen die Ultrafankultur und nicht gegen notorische Gewalttäter. Also wirklich im, sage ich, landläufigen Sinne, Gewalttaten kommen dort unter ferner Liefen und das ist eigentlich ein Unding.
Jetzt gibt es mal ein großes Fest zum 10-jährigen Jubiläum. Wie geht es danach weiter? Habt ihr konkrete Pläne, Projekte? Jonas Niederhauser, als neuer Fanarbeiter, gibt es da etwas, das Sie besonders im Auge haben?
Also da gibt es zum einen ein Ragazzi-Projekt, wo wir minderjährige IBE-Fans an das Auswärtsspiel begleiten, an ausgewählte Auswärtsspiele. Da kann man sich im Voraus anmelden bei uns und dann begleitet jeweils Lukas oder ich die Gruppe ans Spiel. Dann gibt es ein Chance-Projekt, wo Fans mit einem Stadionverbot nach einer gewissen Zeit der Verbüßung an die Heimspiele kommen können, mit Begleitung und mit verschiedenen Auflagen. Weiter gibt es ein Littering-Projekt. Das ist so ein bisschen das Ziel, dass es ein bisschen niederschwelliger wird. Somit kann man im Extrazug, da geht ein Fan mit dem Müllsack durch den Zug und sammelt dann alles ein. Genau, und kann dafür dann gratis ans Spiel gehen. Da ist halt das Ziel, dass sich die Fans eher ein Spiel, also dass sie trotzdem ans Spiel kommen, genau so.
Zum Schluss noch die große Frage. Seit über 30 Jahren jetzt mittlerweile schon ist IBE nicht mehr Meister geworden und seit genau 30 Jahren hat IBE keinen großen Pokal mehr gewonnen, nämlich damals noch den Cup. Die Young Boys müssen dieses Jahr, diese Saison wieder Meister werden. Wie seht ihr das? Oder kommt ihr vor lauter Fanarbeit gar nicht dazu, die Spiele zu schauen?
Es gibt es durchaus, dass Spielminuten verpasst werden. Es werden auch viele IBE-Tore vielleicht verpasst jetzt von uns. Aber klar, schielen wir immer aufs Spiel und wir sind beide trotzdem IBE-Fans, das kann man durchaus so sagen. Und ich zumindest bin überzeugt, dass es dieses Jahr klappt.
IBE ist immer eine Wundertüte, die Konstanz fehlt über all die Jahre. Man hat ja die Punkte meistens gegen die Kleinen liegen gelassen und das scheint jetzt doch auch in dieser Saison wieder ein bisschen früh Einzug zu halten. Deshalb, ich lasse mich nur noch positiv überraschen. Es wäre schön, die ganze Begeisterung kommt, es kommen wieder mehr Fans ins Stadion, auch die Auswärtsreisen, so macht das Arbeiten. Es gibt mehr zu tun, aber es macht natürlich auch viel mehr Spaß, als wenn im Dezember schon wieder alles klar ist und dann ein halbes Jahr wieder fahren muss und dann nächstes Jahr dann wieder. Deshalb, dieses Jahr bin ich eigentlich auch positiv, es macht Spaß und vielleicht schaut am Schluss noch etwas raus. Ja.
Das waren die beiden Fanarbeiter vom Berner Fußballclub Young Boys, Lukas Meier und Jonas Niederhauser. Diesen Samstag feiert die Fanarbeit ihren 10. Geburtstag mit einem Fest und einem Fußballspiel auf dem Sportplatz Spitalacker. Alle Infos gibt's unter info.rabe.ch. Und jetzt gibt's noch eine Perle aus dem IBE-Song-Archiv aus den 60er Jahren von der Kabarettgruppe Berner Rohrspatzen.
Es gibt so manche Blumen, wo man hoch und laut besingt. Doch nur eine kenne ich, die mich zur Ruhe aufbringt. Mit Rosen ist's mit Erika, wo auf der Heide steht. Sei Blümli heisst das Blümli mich, wo nur zu Bern gedeiht. Recht
Gute, ferne Giel, der ist für IB. Und wenn der Schnee verbrennt, er ist für IB. Forever und für Gang und für Duschur. Von Kopf an hängen, wenn's mal schief geht, ist keine Spur. Ein rechter Berner Giel, der ist für IB. Und wenn der Schnee verbrennt, er bleibt dabei. Eine Menge hat ein Schätzeli und träumt bei Tag und Nacht. Es hat aus Gelb und Schwarzem Tuch elf kleine Wingle gemacht. Und wenn er dann am Morgen früh vom Kiltgang heim zugeht, dann singt er, dass die ganze Welt kann hören und versteht. Der rechte Berner Giel, der ist für IB. Und wenn der Schnee verbrennt, er ist für IB. Forever und für Gang und für Toujour. Von Kopf langen, wenn's mal schief geht, ist keine Spur. Der rechte Berner Giel, der ist bei IB. Und wenn der Schnee verbrennt, er bleibt dabei. Und kommt einmal der Sensenmann und stellt uns ab den Platz. Ist die Stürme mit dem schwarzen Mann der ganz bestimmt für Katz. Heno, wir nehmen der Wolke weg vom Wankdorf auf sie zu und klappen beim Herr Petrus an und singen laut dazu. Es kommt ein Berner Giel, er ist ein IB. Und wenn der Schnee verbrennt, er bleibt ein IB. Forever und für Gang und für Toujours. Von Kopf lange, wenn's mal schief geht, ist keine Spur. Ein rechter Berner Giel, der ist wie IB. Und wenn der Schnee verbrennt, er bleibt der Bier.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Donnerstag, dem 31. August auf Rabe. Alle Podcasts der Infosendungen gibt es zum Nachhören unter info.rabe.ch. Dort gibt es auch viele zusätzliche Infos, Fotos, Videos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Info gibt es morgen Freitag, wie immer um 11, dann unter anderem mit einem Radioblog von der Schriftstellerin Sandra Künzi, die soeben für ihr Literaturfestival Aprilen den Berner Literaturpreis gewonnen hat. Wir gratulieren. Beigetragen zu dieser Sendung hat Gisela Feutz. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch einen schönen Rest der Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.